Okay. Wir haben im November angefangen damit, letzten Jahres, also das geht ja noch, und haben uns in den letzten Wochen mit den sogenannten sieben Werken der Barmherzigkeit beschäftigt. Dabei hat uns ein Text aus Matthäus 25 geleitet, in dem Jesus uns eine Szene vor Augen malt vom Ende der Zeiten. Da heißt es, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, dann wird er uns Menschen ansehen und auch unser Handeln. Und alles läuft auf diesen einen Satz hinaus, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er auch noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus sagt, dass es eine große Rolle spielt, was wir einem Menschen Gutes tun. Das ist, als hätten wir es ihm selber, ihm Jesus, getan. Es spielt also eine Rolle. Es spielt nicht nur eine Rolle, wie schön wir Gottesdienst feiern und wie schön wir Gitarre spielen, wie wir unsere persönliche Zeit mit Gott verbringen. Es spielt nicht nur eine Rolle, was wir alles über Gott wissen und welche Überzeugung wir haben und vertreten. Es spielt eine Rolle, was wir einem Menschen tun. Nämlich, ich zähle jetzt diese Werke, die in diesem Text, auch Matthäus 25 aufgezählt werden, einfach nochmal auf. Hungrige speisen, durstige tränken, Nackte bekleiden, Fremde besuchen, Gefangene erlösen, Kranke besuchen. Und die Christen haben schon sehr bald das siebte Werk dazugefügt, was in dem Text jetzt so explizit nicht steht, Tote begraben. Beispiele barmherziger Taten. Nur Beispiele. Die Liste ist unendlich zu ergänzen. Ich habe euch ein weiteres Bild von Sieger Köder mitgebracht, das wir uns hier vorne mal angucken. Südlich von Rom befindet sich in einem Landhaus dieses Bild. Das Landhaus gehört zum Studienkolleg der deutschsprachigen römischen Theologiestudenten. Es hängt passenderweise im Speisesaal, dort, wo sich die Studenten der Theologie mit den Priestern gemeinsam zu den Mahlzeiten versammeln. Und während sie dann essen, schauen sie auf dieses Bild. Eine Abendmahlsdarstellung besonderer Art. Während man üblicher und auch logischerweise sonst Jesus mit seinen 12 Freunden, dem engsten Jüngerkreis, zu Tisch versammelt sieht, sehen wir hier nur sieben Personen. Ein scheinbar wahllos, merkwürdig zusammengewürfelter Haufen seltsam anmutender Gestalten haben sich hier versammelt. Gestalten, die uns fremd sind. Drei Frauen, vier Männer, Menschen aus der Gegenwart von heute. Nicht dabei Jesus. Jesus ist der, der quasi in das Bild hineinguckt, so wie ihr jetzt. Man sieht seine Hände. Jesus als der Tischherr, der zu diesem Mahl geladen hat. Jesus als der, der aus dem Rahmen fällt. Die Blicke der Menschen sind auf ihn gerichtet. Wir sehen nur seine Hände. In seiner rechten Hand das Brot, zwischen seinen Händen den Becher. Vielleicht zeigt er mit der linken Hand auf den Kelch, auf den Becher. Schauen wir uns die Personen an, die hier so nah bei Jesus sitzen am Tisch. Vorne rechts ein Afrikaner aus der dritten Welt. Sein Arm ist verbunden, sein Kittel blutbefleckt, befleckt, verwundet im Kampf um das Lebensrecht seines Stammes. Vielleicht ist er selber handgreiflich geworden, als er für sein Menschsein, seine Hautfarbe einstehen musste. Ein Gesicht aus den Ghettos der Schwarzen, geschunden und gequält. Direkt daneben eine vornehme Dame in Rot. Aus besseren Kreisen, standesbewusst. Eigentlich würde sie mit so einem Gesindel nie etwas zu tun haben wollen. Bloß nicht die Hände schmutzig machen, aber sie ist dabei. Dann mit Brille und Bart ein Intellektueller. Vielleicht ein Student, ein Linker. Jedenfalls einer, der in Frage stellt. Ein Zweifler, ein Unbequemer, ein Störer. Dann ist da ein Clown. Verborgen hinter der Maske finden sich Traurigkeit, Sehnsucht. Ein Mensch, der die Ironie des Lebens kennt und darzustellen weiß. Kaum zu sehen, eine alte blinde Frau, eine Bettlerin von Armut und Trauer gekennzeichnet, von einem Tuch umhüllt, zusammengesackt, kraftlos. Sie scheint sich nicht zu trauen, den Kopf zu heben. Sie bleibt unscheinbar. Man könnte sie leicht übersehen. Neben ihr eine Prostituierte, eine von Tausenden, die die Straßen säumen. Für sie ist Liebe käuflich und verkäuflich. Ihr Körper ist ihr Kapital, ihr Geschäft. Eine Heimat hat sie nicht, kein Ort, wo sie hingehört. Zuletzt ganz links der jüdische Rabbi. Sein Gebetsschal zeigt seine Verbundenheit zu Gott, zum Gesetz Gottes. Diesem Gesetz Gottes, diesem Gott hat er sich ausgeliefert, auch in tiefster Not, in Verfolgung und Hass. Und noch immer wartet er auf den Messias, den Retter der Welt. Sein Gesicht kann uns erinnern an die Gesichter, die man von schrecklichen Bildern aus den Konzentrationslagern kennt. Insgesamt eine merkwürdige Gesellschaft in dieser Abendmahlszene. Eine seltsame Gesellschaft am Tisch des Herrn, jeder mit einer ganz eigenen Geschichte, mit seinem Leben, mit seinen Lebensbrüchen. Jeder hat Platz am Tisch des Herrn. Ich lese uns einen Text aus Lukas 14 zu diesem Bild. Lukas 14, Abvers 15 lese ich nach einer modernen Übersetzung einige Verse. Als einer von den Gästen das hörte, rief er: Was für ein Glück muss das sein, in der neuen Welt Gottes zum Fest eingeladen zu werden? Jesus antwortete mit einer Geschichte. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Boten zu den Eingeladenen. Alles ist vorbereitet, kommt. Aber niemand kam. Jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 gespannte Ochsen angeschafft, die muss ich jetzt ansehen. Ein Dritter entschuldigte sich, ich habe gerade geheiratet, du wirst verstehen, dass ich nicht kommen kann. Der Bote kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen, auf alle Plätze der Stadt und hole die Bettler, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden herein. Der Bote kam zurück und berichtete, es sind viele gekommen, aber noch immer einige Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer immer auch dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Soweit dieser Text eigentlich noch weitergeht, aber ich stoppe mal hier mit den Worten, mein Haus soll voll werden, alle sind eingeladen. Liebe Gemeinde, so eine Party möchte ich nicht planen. Alle sind eingeladen, das würde mich doch sehr überfordern. Als meine Eltern letztes Jahr ihre goldene Hochzeit planten, überlegten sie, wen sie einladen würden. Natürlich uns Kinder, den Enkelkindern, die Schwiegerkinder, Brüder und Schwestern mit deren Familien, einige Freunde, einige Nachbarn, Menschen aus der Gemeinde, aber sicher nicht alle. Wenn wir Menschen einladen, sind auch immer viele nicht eingeladen. Gott ist da anders. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Liebe Gemeinde, natürlich gibt es, wenn wir feiern, etwas zu essen. Ich weiß nicht, wann ich die letzte Party erlebt habe, ohne dass es da was zu essen gab. Fällt mir nicht ein. Kann ich mir auch jetzt nicht so vorstellen. Es ist immer viel und es ist immer lecker. Feiern und Essen gehören für uns zusammen. Tischgemeinschaft ist ein Zeichen von Verbundenheit, von Nähe. Jesus hatte Tischgemeinschaft mit Menschen, die nicht jeder zu sich nach Hause einladen würde. Er ist zu Menschen gegangen, von denen andere sich im Namen Gottes distanziert haben, weil es nicht sich so gehörte. Jesus macht durch sein barmherziges Handeln deutlich, das ist falsch. Alle sind eingeladen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute kein Abendmahl, aber vielleicht so schon im Hinblick auf nächste Woche, auf den Abendmahlsgottesdienst. Das Abendmahl ist ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Der Tisch ist dann gedeckt und Gott lädt alle Menschen an seinen Tisch ein. Er will uns alle dabei haben in seiner Nähe, in seiner Liebe. Das ist sein Herzensanliegen. Am Tisch des Herrn hat jeder Platz. Jeder ist willkommen in der Nähe Gottes. Das heißt, ich bin willkommen. Ein erster Gedanke für die heutige Predigt als Schwerpunkt. Da kann jetzt jeder einfach mal an sich denken. Vielleicht sagt ihr euch auch diesen Satz für euch. Ich bin willkommen bei Gott. Gott will genau mich. Gott liebt mich. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, uns gar nicht oft genug daran denken. Wenn wir uns morgens aus dem Bett quälen, Gott will mich. Wenn ich frustriert in den Spiegel gucke, Gott will mich. Auf dem Weg zur Schule, Gott will mich. Mitten im Arbeitsstress, Gott will mich. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, das Essen fertig, noch nicht fertig ist, aber ich schon mit den Nerven am Ende, Gott will mich. Wenn der Druck auf der Arbeit doch immer wieder höher wird und nicht nachlässt, Gott will mich. Wenn mir manches von dem nicht gelingt, was ich mir vornehme, Gott will mich. Wenn die Schmerzen mich nicht schlafen lassen, Gott will mich. Liebe Gemeinde, das hat Gott etwas kosten lassen. Jesus starb am Kreuz, damit dieser Wunsch Gottes wieder neu in Erfüllung gehen kann, die Gemeinschaft mit Gott möglich ist und wir Vergebung haben können, weil wir Gott so unendlich wichtig sind. Gott will mich. Aber er will nicht nur mich. Gehen wir einen Schritt weiter. Es sind alle willkommen. Und vielleicht runzeln wir die Stirn über diese merkwürdigen Personen, die der Künstler sich erdreistet hat, in diese heilige Abendmahlszene hineinzumalen. Wen würde Jesus wohl heute dazu einladen? Und sind wir nicht auch einfach nur einer von diesen Menschen? Ein Mensch eben, ein Mensch, der Erbarmen braucht, ein Mensch, der im Prinzip nichts vorzuweisen hat, ein Mensch, der Gott braucht. Gut, vielleicht läuft unser Leben in geregelteren Bahnen als das dieser Menschen in dem Bild. Vielleicht sind wir gesellschaftlich besser integriert, akzeptiert. Vielleicht sind wir auch keine Außenseiter, aber die Gnade Gottes brauchen wir genauso. Auch wir sind Sünder. Das ist die Überschrift, in diesem Fall die Unterschrift des Bildes, das Mahl der Sünder. Und wir gehören dazu. Von uns aus genügen wir den Ansprüchen Gottes nicht. Messen wir uns am Maßstab Gottes, dann ist klar, das reicht nicht. Egal, was ich mache, denke und fühle, das reicht nicht. Wir brauchen Gottes Vergebung, sein Ja, seine Gnade, neu anfangen zu können. Wir brauchen das neue Leben in Christus, den Heiligen Geist Gottes in unserem Leben, der uns in alle Wahrheit leiten will. Wir brauchen Gott. Auch wir müssen seine und dürfen seine Barmherzigkeit in Anspruch nehmen. Als ich 13 Jahre alt war, habe ich mich taufen lassen. Ich wollte gern öffentlich bekennen, ich gehöre zu Jesus. Mein Taufvers lautete, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt. 1. Timotheus 1, Vers 13. Das weiß ich auswendig. Ich habe es vorsichtshalber aufgeschrieben, aber das weiß ich mittlerweile auswendig. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Als ich 13 war, fand ich diesen Vers einfach doof. Entschuldigt, dass ich das so platt sage. Ich konnte damit nichts anfangen. Barmherzigkeit. Das war ein Wort, das ich so nicht richtig verstanden habe. Und das, was ich verstanden habe, klang so, als hätte ich es irgendwie besonders nötig. Dabei war ich immer so ein liebes Mädchen. Man musste mich nur schief angucken und schon war das, was ich vielleicht gedacht habe, nicht in die Tat umgesetzt an bösen Dingen. Erst später, viel später wurde mir klar, was das für wundervolle Worte sind. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Gott hat seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen, seine Liebe in meinem Leben verankert. Mir sind im Laufe meines Lebens viele Dinge passiert, in denen ich diese Barmherzigkeit Gottes nötig hatte und wo mir das deutlich wurde. Verpasste Chancen, Ungerechtigkeit gegenüber anderen Menschen, böse Gedanken, die ich hatte, gute Dinge, die ich nicht getan habe, aber hätte tun sollen. Mir ist diese Barmherzigkeit Gottes ganz wichtig. Und ich merke das dass ich ja auch immer wieder versage, dass an Dingen, die Gott sich für mein Leben vorstellt. Und da muss ich nur in meinen persönlichen Bereich gucken, in den Begegnungen mit Menschen, in der Familie, auch in der Gemeinde. Da versage ich immer wieder. Ich werde euch jetzt nicht mit Details hier erfreuen. Ihr habt eure eigenen Geschichten dazu, denke ich. Oder auch wenn ich versuche, so zu leben, wie es dieser Welt Gottes gut tut, der Natur, den Tieren, den Menschen in anderen Ländern, wenn ich versuche, Plastik zu vermeiden, Energie zu sparen. Erstens schaffe ich das nicht so richtig und zweitens hat das meiste davon wieder andere negative Konsequenzen auf irgendwen. Dann gehen Arbeitsplätze verloren und das ist oft so ein Kreislauf, aus dem ich nicht rauskomme. Da werde ich einfach schuldig als Mensch. Ich versündige mich an der Welt Gottes. Ich will eigentlich gar nicht in einem Land leben, das Waffen in Krisen oder Kriegsgebieten liefert. Aber ich will auch nicht auswandern. Außerdem machen das andere Länder genauso. Ich kann diesem System kaum entkommen. Ich werde schuldig und ich brauche Gottes Barmherzigkeit. Und vielleicht brauchen wir sie tatsächlich auch mehr als privilegierte Deutsche. Wer viel hat, hat eben auch viel Verantwortung. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ich lebe davon, von diesen Worten oder von dieser Tatsache, von diesem Erleben. Davon, dass ich das immer noch brauche und davon, dass sie da ist. Dass Gottes Barmherzigkeit für mich immer da ist. Dass Gott nicht sagt, nee, komm, jetzt ist mal gut. Erst änderst du dich mal und dann können wir neu über das Maß der Barmherzigkeit verhandeln. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Ich denke, wir passen sehr gut in dieses Bild hinein, in die Gemeinschaft der Sünde mit Menschen, die Barmherzigkeit brauchen, die gar nicht so viel anders sind als wir. Und vor allem auch in die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Wir sind und bleiben Bedürftige. Wir brauchen die Barmherzigkeit. Und nicht nur wir brauchen Barmherzigkeit. Jeder Mensch braucht Barmherzigkeit. Unsere Welt braucht Barmherzigkeit. Dazu hat Gott uns auch in diese Welt gestellt, damit wir seine Barmherzigkeit an uns erleben, aber auch damit wir mit anderen Menschen barmherzig sind. Damit sie Barmherzigkeit erfahren von uns. In unserem Land ist vieles geregelt, politisch, gesellschaftlich. Es gibt Arbeitslosenhilfe, Wohngeld, Krankenhäuser, Sozialdienste. Aber Menschen brauchen nicht nur Organisationen. Menschen brauchen Menschen. Menschen brauchen Menschen, die barmherzig sind. Und das können wir sein. Wir können Gastgeber sein für Menschen und Menschen willkommen heißen. Wie wäre es, wenn wir offene Arme hätten, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir sehen hier im Bild ganz links, ihr könnt das wahrscheinlich kaum erkennen, weil es so hell ist. Da hat der Maler eingezeichnet das Bild vom verlorenen Sohn. Der Vater, der seinen jüngeren Sohn, der ein Lotterleben führte, weg von zu Hause in die Arme schließt, voller Liebe. Und der ältere Sohn, der zu Hause geblieben war, treu und fleißig seine Arbeit machte, aber am Rand steht und sich damit ausschließt, dass er die Barmherzigkeit seines Vaters einfach ungerecht findet. Das ist nicht gerecht. Er schließt sich damit selber aus dieser Freude seines Vaters und letztlich auch aus seiner Nähe. Liebe Gemeinde, lasst uns teilhaben an der Barmherzigkeit Gottes, auch indem wir selber barmherzig sind. Manchmal fängt es an, dass wir lernen müssen, mit uns selber barmherzig zu sein. Vielleicht ist das deine Aufgabe für die nächste Woche, das weiß ich nicht. Aber vielleicht bist du schon so weit, dass du mit dir barmherzig bist und du kannst mit anderen barmherzig sein. Ich möchte noch einmal an die sogenannten 7 Werke der Barmherzigkeit für heute erinnern, die wir ganz am Anfang im November, ganz am Anfang der Predigtreihe schon mal hatten. Möchte ich uns vor Augen führen. Vielleicht ist da etwas bei, was du in dieser nächsten Woche ganz konkret umsetzen kannst. Wir sehen die nochmal hier als Bildunterschriften jeweils. Ein Werk der Barmherzigkeit für heute, wie das heute aussehen kann. Ich besuche dich. Ich besuche einen Menschen, der Besuch braucht. Oder einfach nur so. Ich teile mit dir, was immer Gott mir anvertraut hat, vielleicht nicht gleich alles, aber etwas. Ich teile mit dir etwas Materielles oder meine Zeit oder meine Gedanken. Ich höre dir zu. Darüber könnte ich schon wieder eine eigene Predigt halten, über das Zuhören. Wie ein Mensch aufblühen kann, wenn wir ihm einfach nur mal zuhören und hinhören. wenn wir einem Menschen sagen, du gehörst dazu, du bist wichtig. Oder ich bete für dich. Ich rede gut über dich. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch für uns Erwachsene. Entschuldigung. Ich gehe ein Stück mit dir, ich begleite dich ein Stück, vielleicht ganz praktisch auf dem Weg nach Hause im Dunkeln, damit du nicht alleine gehen musst. Oder auch im übertragenen Sinn, in dieser Phase, die so schwierig ist, bin ich für dich da, wir können telefonieren, wir können miteinander reden. Machen wir uns auf den Weg, barmherzig zu sein und machen wir uns auf den Weg zu Menschen, die Gottes Barmherzigkeit genauso brauchen wie wir, in dem Wissen, dass Gott uns in seinen offenen, barmherzigen Armen hält. Denn am Tisch des Herrn, in der Nähe Gottes, ist jeder willkommen. Amen. Liebe Gemeinde, einige von euch werden